Hallo, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Auf der Welt werden manche Dinge vermisst. Viele Menschen vermissen Wetten, dass. Andere Menschen vermissen Habe Kerkeling. In der Welt der Unterhaltung gibt es viele Dinge nicht mehr. Und jeder, der sie kennt und schätzen und lieben gelernt hat, denkt sich, wo sind diese wunderbaren Dinge hin verschwunden? Und eines der Dinge, das schmerzlich vermisst wurde in den letzten Monaten, war mit Sicherheit das preisgekrönte Welt-Podcast-Format Meine Frau hasst die Lindenstraße. Und siehe da, Abracadabra, Simsalabim, dreimal schwarzer Kater. Da sind wir wieder.
Hex, Hex.
Maria Bokelberg, ausgewiesene Nicht-Freundin der wichtigsten deutschen Serie, die es jemals gab, und meine Wenigkeit, Nils Bokelberg, großer Fan der Lindenstraße, sprechen über diese fantastische Serie. Und wir haben heute, ich glaube, Folge 42 geguckt. Und wer diese Sendung hier kennt, der weiß, dass Maria es sich nicht nehmen lässt, einen kleinen Recap pro Episode anzubieten, eine kleine Zusammenfassung mit ihren Highlights, mit ihren Lieblingsquotes. Und das möchten wir euch natürlich zum Start und zur Wiederaufnahme des Formats Meine Frau aus der Lindenstraße hier heute nach wie vor nicht vorenthalten. Deswegen gebe ich das Mikro ab. Maria, walte deines Amtes.
Die heutige Folge, Die Frau in Weiß, featuring Beimer Donnerstagmorgen 6.30 Uhr. Mein Kind nenne ich Tschernobyl. Im Zeitalter der Technik ist nichts unmöglich. Und Bürgen bei der Lufthansa.
Schön. Einige Powerquotes aus der Episode schon vorweggenommen.
Und über die wir aber trotzdem noch reden müssen.
Über die zu reden sein wird.
Ich will auch noch gerne mal sagen, ich habe das hier gar nicht vermisst. Und habe gerade, wir haben ja eine Weile nicht geguckt. Ja. Und es war eine schöne Zeit. Jetzt kannst du wieder.
Aber Maria, du weißt auch, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Deswegen ist natürlich die Zeit ohne Lindenstraße jetzt wieder vorbei. Denn wir haben ja noch einige Staffeln vor uns, sind jetzt aber auf der, ich glaube, vorletzten oder vorvorletzten Disc des ersten Jahres Lindenstraße. Ja.
Aber du weißt, was man auch sagt, Nils. Ja. All that I can see is just another lemon tree.
Ja, aber du weißt ja sehr gut, Maria, dass man auch sagt, Teacher leave us kids alone.
Ja, aber daraufhin würde ich zum Beispiel erwidern, wie man ja so gemeingängig sagt, 1 + 1 = 2.
Und daraufhin könnte ich nur entgegnen, Toshiba, Toshiba, Toshiba.
Maria? Woraufhin du mich zwingen würdest zu sagen, im Prinzip, just do it.
ein Zitat aus der heutigen Folge. Also, das letzte Mal haben wir die Lindenstraße verlassen, als zum Beispiel, was guckst du denn da? Guckst du gerade irgendeine andere Serie, während wir hier aufnehmen oder was? Was machst du denn da?
Als wir angefangen haben aufzunehmen, okay, das kann ich erklären.
Also da läuft irgendwas auf deinem Handy, ja, aber es sieht aus wie ein Film oder so.
Ja, pass auf, ich erkläre es kurz. Erstmal hätte ich überhaupt. Ich hätte überhaupt kein schlechtes Gewissen, während Lindy was anderes tut. Das will ich mal vorweg. Das ist hier keine Rechtfertigung. Ich erkläre es nur. Als wir angefangen haben aufzunehmen, hatte ich kurz vergessen, dass ich einen sehr wichtigen Spielzug bei State of Survival begonnen hatte. Und die muss man dann zu Ende spielen, sonst verliert man seine ganzen Punkte. Das Handyspiel State of Survival, wo man gegen Zombies kämpft. Und ich musste hier so eine Kampfrunde noch fertig machen. Und die ist jetzt aber fast fertig. Ich hätte aber auch überhaupt keine Hemmung, mir jetzt Praving Private Ryan anzumachen.
Fliegst du sonst aus deiner Allianz oder was, ja, wenn du diesen Spielzug nicht fertig machst?
Meine Allianz ist echt streng geworden. Man muss jetzt innerhalb von 24 Stunden immer Sachen machen, sonst wird man gekickt. So, fertig.
Okay.
Ich habe ganz ehrlich, Leute, ich finde immer, dass es total wichtig ist, dass man seine HörerInnen total respektiert und denen dankbar ist. Aber das ist hier bei Lindy bei mir nicht so. Und es ist in jeder einzelnen WiMA-Folge und ich liebe euch alle abgöttisch. Aber ihr zwingt mich, Lindy zu gucken, indem ihr es liebt und indem ihr liebt, wie ich hasse. Also habe ich auch überhaupt kein Problem damit, mir hier noch ein paar Folgen Big Bang Theory reinzuknödeln, während Nils euch hier die Folge erklärt. Weil was ich heute hier wieder durchmachen musste.
Also wir sind ja das letzte Mal, haben wir wieder aufgehört, da gab es so ein bisschen, ich weiß nicht, was, die letzte Folge ist nicht lang, für euch nicht lang her.
Nee, aber es ist, also... Die zwei Hauptstories
so
sind
die Loose Ends?
Ja, die zwei Hauptstories sind Benny ist in Griechenland, glaube ich, ist es Griechenland?
In Portugal
sind die Segler. Und Henny und ihre Tochter und Nosek sind in einem nicht enden wollenden Strom aus Langeweile gefangen.
Genau, das waren so die
und haben uns mit reingezogen.
So.
Und die beiden Stories sind auch hier heute wieder die Hauptstories.
Genau, Helga ist ja dann nach Portugal gefahren, Hals über Kopf, hat irgendwie die Traveler-Checks vergessen oder so.
Ja, das war glaube ich der Cliffhanger.
Genau.
Dass Willi mit den Traveler-Checks in der Lindenstraße stand.
Genau. Und so, diese Folge fängt mit einem morgendlichen Telefonklingeln an und...
Ey, Nils, aber da geht's doch schon wieder los. Er geht morgens ans Telefon mit diesem super witzigen Satz, bei immer Donnerstagmorgen 6.30 Uhr, weil er sich aufregt, dass jemand zu früh anruft. Und Helga, hallo Helga, schön von dir zu hören, wie bist du denn bis Portugal gekommen? Das heißt, er hat eine Woche geschlafen wie ein Engel, ohne zu wissen, wo sie ist, wie es ihr geht... wie sie jetzt ohne Traveler-Checks überleben konnte, weil er fragt, wie bist du denn jetzt ohne Traveler-Checks da hingekommen? Das heißt, sie reden das erste Mal seitdem.
Ja.
Und ich bin so wütend, wie egal die sich alle sind. Und ich verstehe diese von Donnerstag zu Donnerstag-Geschichte.
Ja.
Aber gebt euch fucking nochmal ein bisschen Mühe, Leute. Gebt euch wirklich ein bisschen Mühe. Weil was ihr mir hier zeigt, sind Familien, die sich wirklich sträflich, und ich meine im wahrsten Sinne des Wortes sträflich, vernachlässigen alle.
Aber du,
Willi kann immer gut schlafen. Sein Kind wird vermisst, seine Frau wird vermisst. Er weiß, dass niemand von denen Geld hat, aber Willi geht's gut und wenn morgens um 6 das Telefon klingelt, ist er erstmal sauer, anstatt vielleicht davon auszugehen, vielleicht ist das eins meiner vermissten Familienmitglieder. Die einzig andere Lösung, die mir da in den Kopf kommt, ist, dass er happy ist, dass noch Marion da ist und Klausi, weil er dann wahrscheinlich 2500 Mark pro Monat übrig hat.
Also erstmal reden wir hier über eine Zeit, 1985, 1986, Handys völlig untypisch waren. Also niemand hatte Handys, gab es einfach nicht. Und wenn man im Ausland war, Auslandsgespräche hat man auch echt selten geführt. Da brauchte man noch immer viel Kleingeld für.
Nee, Nils, nein. Wenn deine Frau verschwindet,
ja.
Auch 1984.
Ja.
Und wir wären verliebt ineinander. Oder du hättest ein Herz. Eins von diesen beiden Dingen würde mir schon reichen. Und du weißt, ich habe aus Versehen komplett mein Geld vergessen. Und man kann nicht so einfach im Ausland Geld abheben.
Ja.
Ne?
Ja.
So. Würdest du einfach easy eine Woche gemütlich durchschlafen? Es geht mir nicht darum, natürlich weiß ich, dass sie sich nicht anrufen konnten. Aber du würdest hinterherfahren. Du würdest wach liegen. Du würdest, wenn das Telefon klingelt, super schnell aufspringen und ja, wer ist da? Helga, bist du's? Oder in deinem Fall für hoffentlich Maria, keine Ahnung. Wer ist eigentlich Helga jetzt? Wer ist denn diese Helga, mit der du da telefonierst? So, also weißt du, was ich meine? Das ist doch total bescheuert. Übrigens hat jemand uns noch darauf hingewiesen, wir haben ja mal versucht, die Zeitlinie aufzubauen, was Benny alles in ein oder zwei Wochen erlebt hat.
Ja.
Was für eine Strecken er.
Ja.
Er ist ja mittlerweile Native Portugiese.
Ja.
Das haben wir ja auch mittlerweile erfahren. Und jemand hat noch geschrieben, was wir überhaupt nicht mit in diese Zeitrechnung mit reingenommen haben, was es noch absurder macht, ist, wie lange er eine fucking Postkarte gebraucht hat von Portugal bis München.
Aber wieso? Verstehe nicht. Er hat dir doch erst nach einer Zeit geschrieben. Er hat dir doch nicht direkt geschrieben,
also
in Portugal.
Ja, deswegen. Also macht es noch weniger Sinn, dass das alles angeblich in zwei Wochen passiert sein soll.
Ach so, verstehe. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also das Ding ist, Hans kann ja nicht weg, weil ja noch Klaus und Marion da sind. Er muss ja auf die noch aufpassen und für die da sein.
Ach, Marion kann doch auf Klausi aufpassen.
Er muss ja auch noch ins Büro. Wir wissen ja, dass er so einen strengen Chef hat. Und er muss ja quasi zu Hause bleiben. Und
meine Frau wird vermisst. Halten. Da kriegt, glaube ich, jeder mal eine Woche frei.
Ich glaube, dass er Helga.
Und mein Sohn.
Ich glaube, dass er Helga schon zutraut, da irgendwie klar zu kommen, wenn er erstmal nichts von ihr hört. Aber ich stimme dir zu, dass eine Woche, das ist jetzt tatsächlich dem blöden Rhythmus der Sendung geschuldet. Hätte man anders lösen
müssen. Den Drehbuchautoren
geschuldet. Ja, das hätte man anders lösen müssen, das stimmt. Eine Woche, aber so 3-4 Tage hätte ich nicht. Und dass er dann schläft, finde ich.
Aber er ist auch so ein richtig besorgter Vater. Sie hat ja dann auch Benny noch nicht gefunden.
Naja, es ist dann sehr weird, dieses Telefonat, weil er sie sofort so guilt-trippt irgendwie.
Total. Nee, du, ich komme nicht runter. Das kannst du dir abschminken auch. Sie, völlig aufgelöst am anderen Ende der Leitung, hat ihren Sohn nach mittlerweile 3 Wochen noch nicht gefunden. Sie kann sich aber abschminken, dass er kommt. Ja. Er kann ihr auch sagen, dass er nicht kommt. Ich finde aber nicht, dass er ihr sagen muss, dass sie sich es abschminken kann. Und wenn du ihn nicht findest, finde ich ihn ja auch nicht. Also Willi ist bereit, weiterzuziehen.
Ja.
Willi hat nur noch 2 Kinder.
Ja.
Für ihn ist es erledigt mit Benny, ist echt schade drum, aber am anderen Ende, weißt du,
naja, 2 das bleiben Leben ist übrig. Hart.
2
ja
bleiben übrig.
Mehrheit, ja.
Ist ja auch am Ende ein bisschen weniger Fixkosten.
Bisschen Schwund ist immer.
Natürlich. Naja. Ist schwierig, dem Steueramt zu erklären, und ich finde auch, als Sozialarbeiter sollte man einen gewissen Schnitt an Kindern immer behalten.
Ja, aber da wechseln die Kinder auch andauernd, du bist das auch ein bisschen gewohnt.
Meinst du, nimmst du einfach einen anderen mit?
Eins da, eins fehlt.
Jedenfalls ist
eins im Sinn.
Ist ja sehr relaxed, weil seine Logik ist, komm du dann nach Hause, ich komm auch nicht. Wenn du ihn nicht findest, finde ich ihn ja auch nicht. So abgeschlossen jetzt.
Ja.
Man muss wirklich sagen, man hat richtig das Gefühl, das ist ein liebevoller Familienvater. Der hängt an seinen Kindern, der will da auch, der ist da einfach involviert.
Es ist dann auch, wir können ja mal kurz bei den Beimers bleiben, bei der Beimer-Storyline in dieser Folge.
Sehr gern.
Denn es wird dann weird, als plötzlich Marion später irgendwann nach Hause kommt und sagt, du, hast du mal rausgeguckt? Und Hans irgendwie so, nö.
Und es müsste so früher Abend sein.
Ja. Und sagt Mario, dann hättest du gesehen, dass Mama gerade nach Hause kommt. Und er so, hä, wie, mit der habe ich doch womit dann noch telefoniert? Ja, aber ich habe sie gerade auf der Straße gesehen mit einem bärtigen Mann. So voll, okay. Und dann sagt Marion, sie müsste jetzt in 2 Minuten oben sein. Dass sie auch nicht mal unten dann direkt zu ihrer Mutter läuft, sondern dass sie erstmal alleine hochgeht.
Ja, sie macht auch nicht den Vorhang auf. Und vor allen Dingen auf die komplett berechtigte Frage, wie das denn gehen kann, weil sie war doch heute früh noch in Portugal, antwortet Marion, im Zeitalter der Technik ist alles möglich. Ja. Was wir nicht wussten alle, dass wir uns mittlerweile im Jahr 2245 befinden, wo man beamen kann. Ja,
das stimmt. Aber wie dem auch sei, die Tür geht auf und Helga steht im Türrahmen und Marion rennt auf sie zu, große Freude, Helga ist wieder da. Und sie hat jemanden mitgebracht.
Herr Rodrigo.
Rodrigo ist ja der Vorname, Rodrigo.
Sie sagen immer Herr Rodrigo.
Sie sagen aber noch so einen komischen Nachnamen da. Herr Weiß Rodrigo Olé oder irgendwie so. Also ganz schlecht.
Sie hat Herr Rodrigo mitgebracht.
Herr Rodrigo Gons oder irgendwie so. Also irgendwie so komisch.
Jedenfalls ist sie super gut drauf. Die Dauerwelle hat sich ein bisschen rausgelegen.
Na.
Aber sie erzählt wahnsinnig lustige Geschichten, wie sie seit dem aufgelösten Telefonat morgens hat sie Benny gefunden.
Ja, jetzt hat sie mal beim Abendessen.
Stunden und Stunden mit ihm gesprochen.
Ja.
Ist daraufhin mit Herr Rodrigo zum Flughafen gefahren. Herr Rodrigo hat bei der Lufthansa für sie gebürgt.
Ja.
Daraufhin dürfte sie umsonst fliegen, kriegt aber die Rechnung noch geschickt.
Ja.
Insgesamt erscheint mir das wie eine extrem sinnvolle Story, die total, hat ja jeder von uns schon mal erlebt, ne? Also jeder hat ja so, ich sag mal, seinen Herr Rodrigo, mit dem er auch schon mal bei der Deutschen Bank, dass irgendwer Fremdes sagt, klar, wenn hier irgendwas ist, zahle ich, lassen Sie die Frau mal umsonst mitfahren, mitfliegen und so weiter. Hat überall schon geklappt, ist eine absolute Sache. Und was viele nicht wissen, ist, dass man von Portugal nach München plus die beiden Flughäfen circa 17 Minuten unterwegs ist.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich checke überhaupt nicht, was diese Herr Rodrigo-Sache soll. Wieso der überhaupt dann da mit ist, wieso der auch mit am Tisch sitzt, macht auch gar keinen Sinn.
Also er ist übrigens in der Story, er ist ein guter Freund von dem Arbeitgeber von Benny, er ist der Abnehmer.
Genau.
Er ist quasi, also Benny
arbeitet bei einem Fischer.
Genau, und er ist der Abnehmer für die Konservenfabrik und wollte sowieso, glaube ich, nach München fliegen.
Genau.
Und dann hat er ihr auch noch einen Sitzplatz besorgt. Offensichtlich hat er auch irgendwie Anteile an der Lufthansa, dass er nicht nur, also es ist alles sehr verwirrend. Und sie bringt ihn natürlich als Dankeschön mit zum Essen. Ob Herr Rodrigo jetzt aber die nächsten 6 Wochen bei den Beimers wohnt, kann man nicht wissen, ist aber nicht auszuschließen.
Super seltsame Figureneinführung. Ich habe auch keine Ahnung, was diese Figur soll. Das hat mich ein bisschen erinnert, ich habe an diesen Celentano-Film gedacht, der Brummbär, wo ihn am Anfang eine Frau anbettelt, ihr seinen Sitzplatz zu geben, weil er im Flugzeug immer 2 Plätze reserviert, damit ihn keiner dumm von der Seite anquatscht. Deswegen kann dann in dem Fall, vielleicht hat es Herr Rodrigo auch so gemacht.
Natürlich, und dann kann er ihr natürlich einen Sitzplatz besorgen bei der Lufthansa. Ja,
das ist tatsächlich sehr, sehr bizarr, diese ganze Herr Rodrigo-Sache. Es wirkt fast ein bisschen so, als hätten sie einfach irgendeinen Ersatz für Benny gesucht, weil sie gesagt haben, ja, da müssen immer 5 Leute im Bild sein.
Ja, oder so. Helga kann ja nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.
Bei den Beimers müssen immer 5 Leute sitzen. Ja. Und
wie immer übrigens bei den Beimers ist es so, die kommen dann nach Hause und dann wird auch erstmal gekocht, was ja sicher auch wieder eine Zeit lang gedauert hat. Und dann wird auch wirklich richtig lang gewartet, bis irgendwer mal erklärt, wer Herr Rodrigo ist und warum der jetzt hier bei uns in der Wohnung sitzt. Na,
ja. Und
alle finden es auch wahnsinnig witzig, ist irgendwie total gut. Und dann macht Helga noch so einen Witz darüber, dass die 1000 Euro, die Hans ihr per Telegraph geschickt hat, irgendwie weg sind. Hahaha, nee, kann Benny abholen, braucht er vielleicht noch, dann stoßen alle an, weil sie so happy sind über diese geniale Idee. Und es ist wirklich, also ich kann es mir nicht anders erklären, dass sie alle Drogen genommen haben.
Und auch so Benny, dann sagt er so, ja, was ist mit Benny? Sie so, ja, der arbeitet dann noch, der kann aber gerade nicht weg, weil der Typ, für den er arbeitet, dessen Sohn hat sich gerade verletzt oder das Bein gebrochen und Benny springt für den ein und das will er noch fertig machen jetzt 2 Wochen und dann kommt auch wieder zurück und dann sagt Hans, ja, und was ist mit der Schule? Und dann sagt sie, ja, Benny hat gesagt, er holt das Schuljahr nach. Und alle lachen, ja, und sind so fröhlich. Und waren letzte Woche über genau den gleichen Scheiß, den Benny ja schon am Telefon gesagt hat. Oh Gott, der Junge, der kann doch nicht seine ganze Zukunft wegwerfen. Und jetzt eine Woche später, nachdem sie mal da war.
Es ist ja sowieso auch so ein Hin und Her. Ganz am Anfang war Willi ja auch total Fan davon, dass er da ist und irgendwie mal erwachsen, ja, wird oder so. Ja. Also diese ganze Hin und Her. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Willi nicht jemand einfach mal alle 3 Kinder wegnehmen sollte. Offensichtlich will er auch nicht Vater sein.
Das ist halt der Vorteil, wenn du da im Sozialamt sitzt. Da bist du ja derjenige, der die Kinder wegnimmt. Dann kannst du auch mit deinen Kindern machen, was du willst, weil dir kann es ja keiner wegnehmen, weil das müsstest du ja selber machen.
Ich glaube, genau so funktioniert es. Ja,
das glaube ich auch. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall die Story der Beimers. Benny geht es gut. Er ist wohl sonnengegerbt.
Und er ist vor allen Dingen auch zur Vernunft gekommen.
Ja,
ist zur Vernunft. Er weiß jetzt, wie man in der Gesellschaft seinen Platz findet, hilft jetzt dieser armen portugiesischen Familie, na, und kommt dann nach Hause und schließt wie jeder richtige Mann das Schuljahr nochmal ab.
Es ist hier anscheinend also sehr klar angemeldet worden, dass Benny uns demnächst wieder ins Haus steht. Und das ist so die Story der Beimers in dieser Folge. Nächste große Story, machen wir mal die WG-Story, weil die ist, glaube ich, noch kürzer.
Phil Segers.
Phil Segers ist back.
A.k.a. Vanilla Ice, wie ich ihn nenne.
Ich finde, es ist Falco-esque.
Ja, aber Falco war ja cool.
Ja.
Phil Segers ist furchtbar.
Das stimmt.
Genau wie Vanilla Ice.
Phil Segers hat die Haare jetzt alle so nach hinten gegelt, zu einem strammen Zöpfchen.
Also dieses so, wenn man so krass geht und dann so ein ganz kleines gegeltes Zöpfchen hat. Ja. Und dann hat er aber auch, und entschuldige Schauspieler von Phil Segers, aber das hat deiner Kopfform nicht gut getan.
Und er hat eine Porsche Sonnenbrille auf, er
kommt
hat eine,
mit so einem komischen,
eine große Lederjacke.
Und dann kommt er, erstmal geht er zu Frau Kling und die beiden haben sich ja total gern, weil die ja den Rest der Welt hassen.
Ja.
Und dann kommt er in die WG und sagt und lacht so herab, das immer noch dasselbe Chaos hier, wo ich so denke, Alter, du warst ja auch nicht 10 Jahre weg, ja, also wir beruhigen uns mal wieder alle.
Ja, ist egal, er läuft dann durch die Wohnung, weil nur Chris, wie heißt sie, Chris Bahnsteig oder so.
Die wieder einen genialen Hit aufnimmt.
Die wieder einen genialen Hit hat. Die ist alleine zu Hause, hat die Kopfhörer auf und studiert ihren neuen Hit ein, der, ja, wir hören einen 80er Beat.
Der die Rap-Musik revolutionieren wird.
Es ist gerappt, das ist Tongue Twister, es ist Fuschnickens, sie rappt extrem schnell. Es fängt an mit der Zeile, ich wünsche mir, so langsam, und dann zählt sie auf, Rasenmäher, Geschirrspülmittel, Vollkornbrot, so eine Art Einkaufszettel zählt sie dann aber so super schnell auf, indem sie uns beweist, wie schnell sie Begriffe aussprechen kann.
Und endet mit?
Ja, es wird dann wieder so downgebreakt mit so ein paar Sätzen, weil dann irgendwann holt sie wieder so Luft und dann sagt sie den Satz, den du jetzt sagst.
Mein Kind nenne ich Tschernobyl.
Genau. Sie sagt, mein Kind nenne ich nicht Tschernobyl?
Ich nenne ihre Haare Tschernobyl.
Und sie sagt, mein Kind ist Tschernobyl. Und dann sagt sie, und danach sagt sie immer, Toshiba, Toshiba, Toshiba. Das ist dann.
Bisschen auch, als würde sie niesen.
Ja. Aber, also wir sehen wieder ein konsumkritisches Lied, ein Lied, das sich so, sie sagt dann auch Nein zur Polizeigewalt, oder ich bin demokratisch, ich wähle, ich glaube fast, sie sagt ja dann auch so, ich nehme von meinem demokratischen Recht Gebrauch, ich gehe zur Wahl, das ist alles Teil dieses Songs, dieser Installation, dieser Rap-Song-Installation, an der sie da arbeitet, und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das so der Moment war, wo sie dann vor allem sagt, so dieses, ja, ich bin ein guter Bürger, ich mache von meinem Wahlrecht Gebrauch und so. Da war so der erste Moment, wo ich dachte, Blonde Robert Smith, wenn die heute in der Serie vorkäme und so angelegt wäre wie damals und so spielen würde, dann wäre das eigentlich auch so eine Corona-Leugnerin, glaube ich. Ich habe heute das erstmal ein ungutes Gefühl gehabt bei Blonde Robert Smith. Ich habe heute gedacht, die ist
willkommen in meiner Welt.
Die ist so ein bisschen dumm und die lässt sich so jeden Scheiß erzählen. Das sehen wir auch sogar in der Folge, weil Phil Segers die super einfach einlullt mit so einem Blechkuchen.
Aber es war doch schon immer so. Ja, ja. Ich fand, die war schon immer so. Und ich fand auch, Also sie ist ja auch ein bisschen verzweifelt und lost. Sie hat ja auch, ich weiß gar nicht, im Moment scheint sie keine krassen Drogen- und Alkoholprobleme zu haben, aber sie, das war ja mal ganz schlimm.
Ja.
Und ich habe aber das Gefühl, dass bei ihr, sie ist eine von denen, die man ja oft so als Figur in Serien und Filmen hat, denen das Leben so ein bisschen fies mitgespielt hat, die nicht so richtig Liebe gekriegt haben und so ein bisschen lost und einsam sind.
Ja.
Und dann immer mit so Protest dagegen reagieren. Und Protest heißt ja, zumindest in den 80ern, schnell quasi diese punkige Richtung, ne? Protest ist Protest gegen System, gegen den Staat, gegen Kapitalismus, gegen alle. Immer auch ganz schnell auf 180 sein, und weil man dann ja auch, also diese Figuren in den Serien sind ja dann auch immer so leicht paranoid angelegt, dass alle wollen ihm was Böses und so. Ja. Und wenn dann jemand nett zu ihnen ist, dann saugen sie das ja auf wie einen Schwamm, weil sie das gar nicht kennen, und deswegen lassen die sich dann auch super schnell manipulieren. Deswegen stimme ich dir total zu, aber, und auch besonders schlau war die ja noch nicht. Ja. Aber wer ist denn da schlau? Wer ist denn schlau? Nils? Wer ist schlau? Niemand kann schlauer sein in dieser Serie als die Drehbuchautorinnen. Niemand. Geht ja nicht.
Nee, klar.
Kannst ja niemanden schlauer schreiben, als du selber bist.
Aber als sie da angefangen hat, ich bin eine demokratische Bürgerin und so, da habe ich schon gedacht,
naja, das klar,
klingt
dieses,
so ein bisschen wie diese Corona-Leute.
Diese Systemphobie im Prinzip, ne?
Na.
Die ja manchmal, finde ich, richtig ist, weil man auf keinen Fall immer alles glauben soll.
Ja.
Und auch die Regierungen der Welt, ich glaube, es gibt keine, wo man so sagen kann, geil, geil. Also so, und wir sollten ja auch immer kritisch sein, ne? Und es gibt ja auch hier wirklich genug richtig, richtig bescheuerte und menschenfeindliche Gesetze.
Absolut.
Aber die Leute kennen dann halt immer nicht die Grenze, wo dann so eine Paranoia reinkommt, in der sie sich einfach Sachen erzählen lassen. Also ich habe so das Gefühl, dieses gesunde Ausbalancieren fehlt dann so, sondern man ist dann so eingestellt auf Anti. Und dann ist es so, wenn dann die Regierung sagt, das ist jetzt, die Ampel ist jetzt rot. Nein, die ist nicht rot. Ihr versucht uns nur einzureden, die ist rot.
Ja.
Und man steht dann halt so als Bürger mit gesundem Menschenverstand, wie wir es hoffentlich sind, und denkt, aber wir sehen doch alle, dass die rot ist. Ja. What's happening? Und ich meine, deswegen finde ich, ist sie so ein Standardcharakter, der ja oft immer sehr eindimensional dargestellt wird, so der Systemrebell. Aber ich meine, was ist sie denn für ein Systemrebell? Also sie ist immer in ihrem Zimmer und singt laut. Also das System hat kein Problem mit ihr.
Auf jeden Fall hängt sie dann mit Phil Segers in der Küche ab und sie essen
Kuchen. Naja, nee, warte mal. Erstmal liest er das Tagebuch von Gabi. Und da habe ich die Notiz zu, wer macht denn in seinem eigenen Tagebuch Fußnoten? Er liest irgendwie was vor und liest dann vor Kreuzchen. Und dann sieht man ihn so unten auf der Seite was gucken, und dachte ich, wow, Gabi macht in ihrem eigenen Tagebuch Fußnoten.
Ich mache in meinen Notizen auch manchmal Fußnoten. Wenn ich was vergessen habe oder die Zeile nicht mehr reicht. Oder.
Aber das war ja da nicht der Fall. Es war ja wirklich eine Quellenangabe.
Ja.
Eine weiterführende Information.
Ja,
also ich mache auch Platzfußnoten, das stimmt. Wenn ich irgendwo was, das gehört da jetzt hin, ich krieg's da aber nicht mehr hin, dann mache ich das. Und das mache ich auch.
Ja.
Aber ich würde es vielleicht auch nicht in meinem Tagebuch machen.
Es ist eh so ein bisschen weird, wie während Chris ihren neuen Hit einstudiert und noch nicht gecheckt hat, dass Phil Segers in der Wohnung ist, wie er rumläuft und einfach so die Wohnung kommentiert. Er geht ja dann auch ins Zimmer.
Und Ben und Gabi haben ja auch jetzt getrennte Zimmer, ne? Genau. Also Gabi ist ja in seinem alten Zimmer.
Genau, er geht auch ins Zimmer von Benno und Gabi und da steht so ein Bild von Gabi rum und der nimmt das an sie her und sagt, ach, die Gabi, und stellt das Bild wieder so zurück.
Das junge Ding. Weißt du, was halt Phil Segers jetzt macht? Phil Segers denkt, was die meisten Menschen denken, die zu viel Geld gekommen sind, dass sie Rechte haben, die über den Rechten der Menschen stehen, die nicht so viel Geld
haben.
Das stimmt. Und diese Selbstverständlichkeit, sich Orte und so Spaces anzueignen, ja. So, ja. Ich bin jetzt hier, ich darf hier sein, ich habe mir das in der Gesellschaft erarbeitet und diese Wohnung ist sozusagen unter mir, weil hier habe ich mal angefangen, bin hier rausgewachsen, die hier alle nicht, deswegen darf ich mich hier frei bewegen. Das ist, glaube ich, so eine ganz eklige Selbstverständlichkeit
Er geht ja dann auch in Gabis Zimmer, dass er sein ehemaliges Zimmer ist und da liegt eben dieses Schwangerschaftstagebuch von Gabi rum, das du gerade schon erwähnt hast, und da liest er so ein bisschen drin rum. Der letzte Satz, den er liest, ist dann auch, ich frage mich, ist das wohl ein Bub oder ein Mädchen? Und dann antwortet er, na, ich hoffe ja wohl ein Bub, und schlägt so das Tagebuch dabei zu, weil es ist ja sein Kind.
Ich hasse den so.
Ja, Filzig, es ist wirklich sehr guter Antagonist. Und dann setzt er sich in die Küche mit Blonde Robert Smith und sie essen Kuchen. Und dann kommt Gabi nach Hause. Hier erstmal bemerkenswert, und du kennst meine Beobachtungsgabe, was die Lindenstraße betrifft. Du weißt, dass mir kein noch so kleines Detail entgeht, weil die Details, glaube ich, wichtig sind in dieser Serie. Und auch jetzt ist es wieder Zeit für eine meiner genialen Beobachtungen, die ich gerne mit euch allen teilen möchte und wo ich hoffe, dass mir die meisten von euch zustimmen werden, dass einem so etwas nicht entgehen sollte. Gabi kommt zur Tür rein, und hängt ihren Schlüssel ans Schlüsselbrett und kommt dann in die Küche und sieht dann Blonde Robert Smith mit Phil Segers und sagt so, oh, da habe ich ja Bock drauf, und geht in ihr Zimmer. Den Schlüssel, den sie ans Schlüsselbrett hängt, da hängt ein so ein Zimmerschlüssel dran. So.
What's happening?
Wer hat denn Zimmerschlüssel als Haustürschlüssel und als Wohnungsschlüssel?
Der Schlüssel, den Phil Segers ihr wiedergibt, da ist auch so ein Zimmerschlüssel dran.
Ja, aber bei ihr ist am Schlüsselbund nur ein Zimmerschlüssel.
Ich glaube aber, das ist der Wohnungsschlüssel da.
Aber hat sie denn keinen Haustürschlüssel?
Vielleicht ist es der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die Wohnungsschlüssel, immer aus wie heute Zimmerschlüssel.
Wer hat denn nur einen Schlüssel am Schlüsselbund?
Weiß ich nicht, die Psychopathen in der Lindenstraße. Was willst du denn jetzt von mir hören? Dass ich dir jetzt irgendeine Realitätssache beweise aus der Lindenstraße oder was?
Die hat nur einen Schlüssel und das ist auch noch
wrong number. The person you've called is temporarily not available.
Das ist, fand ich, eine bemerkenswerte Beobachtung, die ich mit euch teilen wollte.
Für mich wirklich eins der allerkleinsten Probleme in der Lindenstraße jetzt.
Nee, da weißt du, wenn es so unrealistisch wird, da komme ich raus.
Oh Gott, willst du mich verarschen, Alter? Willst du, wo ich rauskomme? Oh Mann, ey.
Auf jeden Fall schließen sie sich dann in ihrem Zimmer ein, beziehungsweise erst.
Aber mit welchem Schlüssel denn jetzt?
Das kommt noch dazu. Erst macht sie nur die Tür zu, dann macht er die Tür wieder auf, dann wirft sie einen Schuh nach ihm, also Phil Segers, dann macht Phil Segers die Tür wieder zu, dann fällt Phil Segers auf, oh, die Tür zur Küche, wo Blonde Robert Smith sitzt, ist ja noch auf, die hört mir die ganze Zeit zu, mache ich die erstmal zu, dann macht er die.
Ja, und wir wissen ja aus der Wohnung, diese Türen sind ja schalldicht, also da ist ja kein Mucks mehr durchzuhören jetzt.
Dann macht er die Tür zu, man sieht noch kurz so eine verdatterte Blonde Robert Smith aus der Küche gucken.
Du lebst jetzt hier.
Wieso machst du denn die Tür zu?
Warum muss ich jetzt hier alleine?
Wie komme ich denn hier raus? Wieso macht der Mann die Wand zu? Macht die Tür zu. Und dann spricht er mit Gabi durch die Tür. Und dann macht er die Tür nochmal auf. Also will sie sagen, ich komme jetzt rein, Gabi. Macht die Tür nochmal auf. Gabi drückt die Tür zu und nimmt dann aus der Rocktasche oder vom Regal oder so, nimmt sie dann den Zimmerschlüssel, steckt den rein und schließt die Tür ab, wo ich sage, Gabi, das hättest du auch wirklich schon von Anfang an machen können. Also was dieses Ganze, wieso wirft sie den ersten Schuh und dann drückt sie die Tür nochmal zu und wartet erst mit dem Abschließen, bis er sie nochmal versucht aufzumachen. Das ist ja völlig unlogisch. Also Gabi und Schlüssel, sind in dieser Folge, wir kommen gleich noch auf ein anderes Schlüsselproblem der Folge, dazu aber später mehr. Aber jetzt ist mir aufgefallen,
dass... Wie viel hier, später denn? Dass, wie lange müssen wir noch darüber
wenn
reden?
Wenn wir noch über die nächste Storyline reden. Aber hier ist mir aufgefallen, dass Gabi erst dann abschließt, wenn er zum dritten Mal versucht reinzukommen. Das ist wirklich völlig sinnlos. Und Phil Segs ist so, Gabi, lass mich rein, lass mich doch bitte reden, das ist mein Kind, ich will Verantwortung übernehmen. Und Gabi ist irgendwie so, fuck off,
Digga. Ja, aber zu Recht auch.
Ja, na klar, zu Recht, absolut. Und dann kommt, während Phil Segers noch mit der Tür spricht und es nicht bemerkt, kommt Benno nach Hause, der ja laut Kling angeblich nachmittags um 4 schon mittlerweile besoffen ist, weil er arbeitslos ist. Ist aber, er kommt gerade vom Einkaufen, er wirkt absolut nüchtern.
Ist ja auch erst um 12.
Und er denkt, shit, time of shit is over.
Hat Benno hier in dem Moment erfahren, dass Phil Segers der Vater ist? Nee, ne, das weiß er schon, ne?
Ja, okay. Er hat doch gesagt, ich meine, mich erinnern zu können, dass Benno gesagt hat, er nimmt das Kind an.
Ja, okay.
Und er sieht Phil Segers und fackelt nicht lange, sondern nimmt ihn einfach sofort so von hinten in so eine Art Polizeigriff, Schwitzkasten irgendwie so. Und verfrachtet ihn nicht nur aus der Wohnung, sondern sogar in den Fahrstuhl, aus dem gerade Frau Nolte kommt. Schiebt Phil Segers rein, drückt den Knopf und hält die Tür zu, bis der Fahrstuhl... Ja,
Phil Segers so pseudo am Protestieren, ja. Noch. Du wirst noch von mir hören.
Aber geiler Fahrstuhl erstmal, der auf jeden Fall fährt, wenn man drückt. Ja. Also da die Tür auch keine Lichtschranke, gar nichts.
Überhaupt nicht.
Und ich finde es auch geil, so dass du für Phil Segers ist so, ah fuck, jetzt bin ich am Fahrstuhl.
Ja.
Ah, da bin ich jetzt quasi, kann mich ja nicht mehr hoch.
Ja, also ich habe da jetzt echt alles gegeben, das ist jetzt nicht mehr mein Kind. Ja. Was glaubst du, warum Phil Segers dieses Kind will? Ist er verliebt in Gabi?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, für ihn ist es so eine Art Prestigeobjekt. Er will da irgendwas beweisen, dass er männlich ist, dass er väterlich sein kann oder irgendwie so.
Es geht ja um seine Blutlinie.
Ich habe immer so das Gefühl, er will jetzt so unbedingt, dass Gabi sagt, okay, es ist dein Kind. Und dass er, sobald es aber auf der Welt ist, er sich überhaupt nicht mehr darum kümmert.
Na, wenn es ein Mädchen ist vor allem.
Ja, auch wenn es ein Junge ist. Ich glaube, das ist dann für ihn ganz, also das Gefühl habe ich bei ihm.
Ich dachte, das ist eher sowas, er hat jetzt Geld und er braucht jetzt eine Blutlinie. Naja. Weißt du, er will jetzt nachkommen, um...
So Blade-mäßig.
Ja. Ja. Keine Ahnung, was das bedeutet.
Blade gelaufen, sag ich mal.
Okay, wow. Oh Mann. Sollen wir mal zur letzten großen Storyline weiterziehen?
Ja. Komm, Henny. Henny, Franz,
als ich
Tanja,
die, als ich Hennys
Michael.
Frisur schon wieder gesehen habe, hatte ich schon auch nicht die schon wieder. Warum?
Das ist eine gute Frisur von ihr.
Nee, die sieht scheiße aus. Ja? Sie hatte viel bessere Haare schon.
Also sie war ganz cool gestylt heute, fand ich.
Die hatte doch die ganze Zeit nur diese Strickjacke an.
Nee, die hatte irgendwie so ein cooles gelbes Oberteil mit so einem Gürtel mit so ganz vielen Schneiden. Der Rock war nicht so cool, aber es war irgendwie so...
Naja, gut.
Die Oberteilsituation war cool.
Auf jeden Fall... Wachen wir auf und 6.45 Uhr macht sie Kaffee für Nosek bei sich in der Wohnung. Nosek hat ihren Morgenmantel an, alles Hammer. Ja. Die Kinder sind wach.
Sie hat einen Morgenmantel übrigens an, der aussieht, als wäre der so mit Edding unterschrieben.
Ja, geiler Style. Sie hofft, die Kinder schlafen noch. Ja. 6.45 Uhr, die Kinder sind aber wach. Ich sag dir auch, warum alle wach sind in dem Haus, weil alle ihre Zimmerlampen voll anhaben. Das ist der Grund, warum alle wach sind, Leute. Offensichtlich weiß man in der Lindenstraße nicht, dass man auch dunkel machen kann nachts. Und ich weiß, wir haben vielleicht schon Tageslicht um 6.45 Uhr. Ja. Das war aber keins. Das war einfach Zimmerlicht. Die beiden Kinder liegen da und unterhalten sich. Und Maike und Tanja, glaube ich, heißen die, ne? Ja. Und Maike konfrontiert Tanja so ein bisschen damit, Mama macht ihm Kaffee. Und sie so, ja, du würdest ihm ja auch Kaffee machen, ihr habt euch ja auch geküsst. Und dann sie, aber er hat mich nicht zurückgeküsst und liebt sie. Und jetzt geht hier überhaupt nichts an. Ja. Ich war voll in dem Gespräch, wollte unbedingt wissen, wie die zwei Kinder das irgendwie noch auswerten, die ganze Sache. In der Zeit kommt Nosik aus dem Bad und Henny hat schön klassisch 7 Uhr Alkohol auf den Frühstückstisch gestellt, richtig in der Woche, habe ich total Bock drauf. Und dann gibt es auch zwischen denen ein Gespräch, was ich ähnlich anregend fand, wie das der zwei Kinder, wo sie versucht mit Andeutung und Guilt-Tripping und verschiedenen Kombinationen von einer schrecklichen Idee von Frau ihm mitzuteilen, dass sie gerne möchte, dass er einzieht. Sie will aber nicht betteln. Er versucht super lässig zu bleiben, sagt die ganze Zeit, ja, betteln steht ja auch nicht, mach das lieber nicht, weil er will ja nicht einziehen.
Ja.
Und sie macht dann aber immer wieder Andeutung und sie wird ja dann auch so zickig, ne? Und Tanja ist auch immer so zickig, dass ich mir zum Beispiel aufgeschrieben habe, ich meine, ich hasse ja Nossek, ne? Ja. Das ist ja ein alter Kinderschänder. Ja. So, aber was macht er denn bei denen eigentlich noch? Weil es wird ja Tag aus Tag ein nur an dem rumgenölt und rumgezickt. Ja.
Also, Henny macht, also erstmal genial, dass sie sagt, hoffentlich schlafen die Kinder noch, aber beide unterhalten sich in Zimmerlautstärke, also wo in so einer kleinen Bude jeder sofort aufwacht, egal hinter welcher Tür. Und dann macht sie halt so ein fettes Frühstück, wie du sagst, also du sagst jetzt Alkohol, sie hat halt ein Glas Sekt hingestellt, wie man das bei einem guten Frühstück früher so gemacht hat.
Ist halt Alkohol drin.
Ne? Naja, aber das war das galt früher nicht so als Saufen, sondern das war eine feine Frühstückssache.
Ja klar, aber am Wochenende und nicht um 7.
Naja, er sagt ja dann sogar zu ihr.
Erste Klasse Frühstück, ja, erste Klasse Hotel.
Sie wollte ihn so ein bisschen beeindrucken. Er so, ach, ja, wie im Hotel hier, so ein Erste-Klasse-Frühstück. Und dann sagt sie so, ja, du führst dich ja auch so auf, als wäre es hier wie im Hotel.
Übrigens, bei jedem Mal, wenn jemand irgendwie für jemand anderen Tor eindeckt, wird ein Schluck vom Kaffee getrunken, oh du, ich muss los.
Er frühstückt ja tatsächlich ein Lungenbrötchen. Also Nossek macht sich erstmal eine Fluppe an beim Frühstückstisch. Es waren andere Zeiten damals. Ich bin ein bisschen neidisch geworden. Nossek sieht sehr cool aus, muss man sagen,
nein,
in dieser Szene. Er hat so ein Hemd an, hat das so ein bisschen weiter offen sitzt dann da so mit einer Fluppe irgendwie am Frühstückstisch.
Und lässt die wirklich Henny sich winden.
Ja, aber es ist auch, Henny ist aber auch so bescheuert.
Die sind beide total bescheuert.
Weil Henny die ganze Zeit
natürlich
so
natürlich ist sie total bescheuert, anstatt einfach ja,
aber auch
beleidigt wird, weil er nicht drauf eingeht und so. Ich finde die alle so ätzend.
Ja, aber ich finde Henny richtig ätzend, wie sie will von ihm, dass er bei ihr einzieht oder dass sie zusammenziehen. Das ist ihre Idee. Und dann sagt sie immer nur so, ja, du führst dich ja auf, als wäre das hier ein Hotel. Und er so, naja, ich habe dir einfach ein Kompliment für das tolle Frühstück gemacht. Irgendwie, was ist denn los? Und dann sagt sie irgendwie so, ja, na klar, jetzt weißt du wieder nicht, was los ist. Und, so,
ja.
Und er so, hä, was willst du
jeder
denn von
Satz,
mir?
Den er sagt, wird von ihr so umgedreht.
Ja, ja, genau.
Ist so ein anstrengendes Gespräch.
Das ist mega ätzend. Henny ist da ganz Horror. Und endlich rückt sie dann irgendwann mit der Sprache raus und sagt, naja, ich dachte, dass wir zusammenziehen oder ich möchte gerne mit dir oder was ist denn, ziehen wir jetzt zusammen oder was? Und er sagt dann so, ach so, jetzt verstehe ich, was du willst. Ich glaube nicht und geht.
Er muss seinen Club in Bonn vorstellen. Na. Aus dem Satz können wir jetzt auch alle machen, was wir wollen. Und er geht dann runter und begrüßt eine Frau in Weiß.
Und jetzt ist es super weird, weil da ist eine Frau in Weiß mit einem weißen Porsche, die
ihn abholt.
Die ihn abholt, Küsschen links, Küsschen rechts, etwas zu intim.
Ja,
diese
auch sehr, sehr nah aneinander gedrückt.
Ja, sehr vertraut und so.
Wir sehen sofort Nossek, Knickknack.
Genau, wir sehen das Nossek mit ihr. Dann sehen wir, dass Tanja und Maike, die jetzt plötzlich auch Nossek interessant findet, weil Tanja die ganze Zeit von ihm vorschwärmt, die beiden gucken aus dem Fenster und Tanja sagt noch zu Maike, nicht so nah ans Fenster, damit wir nicht gesehen werden. Und sie beide gucken raus und Tanja vor allem sieht Nossek, diese Frau, Bussi und ist so, oh, schmacht, schmacht, mein Nossek. Dann schneiden wir rüber ans Küchenfenster, da steht Henny am Fenster, sieht Nossek mit der Frau und wir sehen, glaube ich, eine Träne Hennys Wange.
Nee, das war mein Gesicht.
Achso, das war dein Gesicht.
Das, die Träne lief bei mir runter.
Also Nossek plötzlich nur noch umzingelt von Frauen, die ihn alle beobachten, Frauen und Mädchen, er mittendrin, der Hahn im Korb, so wie es ihm eigentlich am besten gefällt. Und das ist sehr, sehr schräg, dass irgendwie alle Frauen so.
Es ist halt auch der typische Move, weil natürlich weiß Nossek oder ahnt, dass ihn da jemand erwischen könnte.
Ja.
Und er will ja erwischt werden.
So, und jetzt kommen wir zu...
Er will ja erwischt werden, Nils.
Er will erwischt werden. Jetzt kommen wir zu dem Problem, von dem ich gerade eben meinte, dass es offensichtlich ein großes Schlüsselproblem in der Lindenstraße gibt. Denn wir sehen die Wohnung von Franz, die leere Wohnung von Franz. Und Henny kommt rein, weil sie auch noch einen Schlüssel für dessen Wohnung hat. Also jeder hat in diesem Haus Schlüssel für alles Mögliche. Vielleicht gibt's auch nur diesen einen Schlüssel, deswegen hat Gabi auch nur einen, weil jeder besitzt einfach einen Schlüssel, mit dem er überall reinkommt. Kann ja sein.
Halte ich in dieser Serie für nicht unmöglich. Ja.
Wir erinnern uns auch ganz am Anfang, als unten die Klingen oben bei Siggi und Dings immer in die Wohnung gegangen ist
und da das Rattengift gefunden hat. Ja. Nee, nicht gefunden.
Also hingelegt hat,
ja,
genau.
Sie wollte das Tier vergiften.
Genau. Ja, ja.
Das war auch ein Hamster übrigens.
Ja. Also alle haben alle Schlüssel. Und auch hier, Henny hat so Sehnsucht nach ihrer alten Wohnung, in der sie ja jetzt...
Naja. Es ist ja, Henny ist ja wirklich einfach die furchtbarste Person der Welt.
Ja.
Sie sieht, dass Nosek mit einer anderen Frau wegfährt,
ja,
und sieht 2 Minuten später, wie Franz ihr Kind umarmt und fröhlich in die Luft,
ja,
hebt,
ja,
und ihr Familienwerte vortanzt unten vorm Supermarkt. Lachs übrigens 7,99 diese Woche.
Sehr teuer.
Ja. Und was passiert dann in Hennys Kopf, weil sie der furchtbarste Mensch der Welt ist? Vielleicht ist Franz doch der bessere Mann.
Ja.
Sofort
genau.
Umgeschaltet.
Genau.
Monatelang nicht für Franz interessiert.
Na.
Wer ist Franz?
Na.
Und jetzt plötzlich, ah, Nosek ist gemein, Franz umarmt mein Kind, ist ja irgendwie nett. Ich gehe mal gucken, was so bei Franz ist und guck mir alte Familienfotos an.
Genau.
Und
dann geht sie bei Franz in die Wohnung, guckt auch, ob jemand da ist, keiner da, Luft ist rein, geht ins Wohnzimmer, guckt sich ein bisschen um, da steht, da ist ja jetzt mittlerweile auch alles neu eingerichtet und so, da steht ein Karton am Tisch und sie guckt erstmal, was da drin ist, und offensichtlich sind das alte Familienfotos. Wir wissen ja aus vergangenen Episoden, dass das für Franz eine gemütliche Kuscheldecke
total
ist.
Total. Franz hat ja dieses Hobby, sag ich mal, wo er sich mit Fotos zudeckt, bevor er sich, und das ist wichtig, sonst funktioniert es auch nicht, auch wenn ihr das mal probieren wollt zu Hause, sich extrem unbequem hinlegt.
Ja.
Dass diese, und dann überall Fotos hinlegen.
Ja, das ist die berühmte, ja, ja, franzische Kuscheldecke.
Ja.
Und die hat er da jetzt.
Ganz viele Kuscheldecken.
Praktisch,
weißt du,
praktisch.
Wer deckt sich nicht mit schönen Erinnerungen zu mir? Ja,
absolut. Die hat er da jetzt praktisch zusammengelegt, nimmt auch wenig Platz weg in so einem Wohnzimmer und steht immer bereit auf dem Esstisch im Schuhkarton. Und Henny findet diese Patchwork-Decken-Einzelteile und also eben die Fotos und
eigentlich will er nur ein Kilt machen, aber er weiß einfach, ja, nicht, wie man.
Und sie guckt sich Fotos an und lächelt so ein bisschen dabei und sagt, sweet memories irgendwie. In der Zwischenzeit kommt, wir wissen ja, dass Franz sein Leben unter anderem nur deswegen auf die Reihe bekommen hat, weil er irgendwann eine Haushälterin angestellt hat, und die kommt in der Zwischenzeit ins Haus, hat irgendwie Blümchen mitgebracht, summt dabei, was summt sie? Also die Schokokrossis-Melodie. summt sie die ganze Zeit vor sich hin.
Es kann doch nicht sein, dass wir länger darüber sprechen, als die Folge ging. Ich meine, wir machen das immer, aber das ist der Grund dafür.
Ja, also sie summt die Schokos und topft die Blumen ein, stellt sie in eine Vase, die sie mitgebracht hat, und geht ins Wohnzimmer und
topft die ein.
Und wir denken,
ja,
und es ist wirklich kein abwegiger Lindenstraßengedanke.
Wirklich nicht. Wir haben das beide gedacht.
Uns ist im Grunde genommen klar, sie kommt jetzt ins Wohnzimmer, sieht Henny, erschrickt sich und wirft diese Vase auf den Boden.
Ja.
Und was passiert? Sie kommt ins Wohnzimmer, Henny sitzt da, sie sagt so, ach, sie sind ja da. Hätten sie mal was sagen können. Ich weiß, ist doch gar nicht mehr ihre Wohnung hier.
Ging es dir auch so, dass du den Charakter nicht verstanden hast, ob die einfach nur neutral oder super bitchy ist?
Ja, ich check den auch gar nicht, den Charakter.
Weil manchmal sagt sie Sachen, wo man denkt, dass sie ihr jetzt eins auswischen will. Manchmal distanziert sie sich aber von der ganzen Sache. Ich denke, vielleicht ist sie einfach nur so ein bisschen quasi unemotional.
Ja.
Ich check's überhaupt nicht.
Seltsame Figur, dieser Haushälterin. Auf jeden Fall stellt sie dann die Blumen auf den Tisch und sagt so, naja, gut, was soll ich machen?
Irgendwie ja, genau. Und Henny fragt sie dann so ein bisschen aus.
Ja.
Irgendwie hat Franz eine neue Freundin, bla bla bla. Geht's ihm gut? Und dann sagt sie so ein bisschen, ja, trink nicht mehr, ihm geht's wohl gut und so.
Ja.
Aber das Private, erzählt mir doch nichts Privates. Ich bin um 7 immer weg.
So, der Tag schreitet voran. Und irgendwann denkt Henny, das ist scheiße gelaufen heute Morgen mit dem Stefan. Das ist irgendwie doof. Er ist nach dem Frühstück so abgerauscht. Wir haben uns so ein bisschen gestritten. Ich will jetzt mal wissen, was Phase ist, wie man ja in der Zeit in Deutschland gesagt hat. Und klingelt bei Nosek, weil er wohl wieder zu Hause ist und will einfach wissen irgendwie, was geht.
Es wird sehr, sehr viel, sehr schnell mit Flugzeugen hin und her geflogen in dieser Serie.
Aber du weißt, dass die alle im selben Haus sind.
Aber Nosek hat morgens gesagt, ich muss zum Flughafen.
Ach so, okay. Man kann ja auch morgens hin und abends wieder zurück.
Klar.
Das haben wir früher oft so gemacht, als
ja,
wir
ja
noch nicht wussten, wie schädlich Fliegen ist.
Ja.
Auf jeden Fall, vielleicht hat er es ja auch nur behauptet, denn wir sehen jetzt, Nosek macht die Tür auf und sagt, ah, was wühlst? Nosek, der alte Schlawiner. Und
nein, ich verbiete das jetzt.
und dann sagt Henny irgendwie so, ja, lass dich mal rein. Und Nosek sagt so,
später wäre mir lieber.
Später wäre mir lieber. Und Henny sagt so, nee, nix später, und geht einfach an ihm vorbei rein.
Nosek aber bleibt auch total cool.
Na, Nosek bleibt richtig cool.
Der wollte halt auch aber schwer. Ich glaube, für den war diese Tanja-Henny-Sache jetzt so langsam.
Ja, ja, glaube ich auch.
Glaube ich durch. Deswegen lässt er sich auch vor der Tür abholen. Und deswegen hängt er auch mit der quasi zu Hause rum. Er weiß ja auch, dass Henny einen Schlüssel hat.
Ja, ja. Er ist ja auch so ein bisschen, Für ihn war ja, glaube ich, auch dieses Morgengespräch, dieses Lass uns zusammenziehen, das ist, glaube ich, für ihn so ein Dealbreaker.
Total.
Das hat, oh Gott, okay, wenn die sowas will, muss die Alte loslegen.
Und da haben die ja schon mal drüber gesprochen und da hat er ja auch genauso reagiert.
Ja. Und
übrigens auch eine sehr schöne Angewohnheit der Lindenstraße, dass wir jeden Storystrang und auch eigentlich jeden Dialog mehrere Male sehen müssen. Weil wir so dumm sind, ja, dass wir das so erklärt kriegen müssen. Ach so, der war jetzt wirklich genervt davon. Ja, ja. Das habe ich die ersten 10 Male noch nicht so gecheckt.
Und Henny geht an ihm vorbei ins Wohnzimmer und auf der Wohnzimmer-Couch liegt die Frau in Weiß, die wir morgens mit ihrem Porsche gesehen haben, nur noch im Nachthemd, im seidenen...
Auch weiß übrigens.
Im seidenen weißen Nachthemd und spielt so mit ihrer Perlenkette.
Absolut.
Und denkt, dass gerade Nosek reinkommt und dann checkt sie, dass es Henny ist. Ist so, oh. Henny steht dann da und blickt sie an und Nosek kommt so gemütlich hinterhergeschlurft und
ganz entspannt, und gar kein Stress.
Eine Backpfeife liegt in der Luft sozusagen, wird aber nicht exekutiert, sondern Nosek sagt dann irgendwie...
Oh, Herr Wortausdrücker.
Wortausdrücker. Nosek sagt dann zu Henny nur irgendwie sowas wie, naja, ich habe dir ja gesagt, dass ich nicht treu sein kann.
Ja, er meinte... Ich hätte es dir gerne schon dabei gebracht, dass ich nicht treu sein kann.
Das finde ich einen genialen Spruch, muss ich sagen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Ansage. Oh. Da habe ich mich sehr gefreut. Das fand ich wahnsinnig lustig. Handy allerdings nicht so. Aber, und das ist weird, das ist der Moment, wo wir aus der Szene rausgehen, dann wird wieder der andere Quatsch, den wir euch schon erzählt haben, erzählt. Und dann sind wir wieder in Franz' Wohnung, in der Henny gerade alles für so vorbereitet, für so einen schönen Abend. Sie stellt Sektgläser raus, stellt Sekt kühl irgendwie, macht die Blumen nochmal schön. Und dann hört sie, dass an der Tür von Franz' Wohnung Schlüssel reingesteckt wird und versteckt sich dann schnell im Bad, weil Franz nach Hause kommt. Also, abgesehen von allem, was jetzt passiert, Henny ist jetzt nicht irgendwie heulend nach Hause gegangen, weil sie Nosek gerade in Flagranti erwischt hat, sondern ihr erstes Go-To war, dann gehe ich jetzt mal wieder in Franz' Wohnung. Jetzt, ich bin gerade so verletzt worden.
Naja, sie will auf keinen Fall eine sein. So, dann nehme ich halt die zweite Wahl.
Na, ja, aber das sofort.
Oder dann, ja, oder sie erkennt dann quasi panisch, diese anderen Werte waren ja auch nicht schlecht.
Ja, aber dass sie das sofort erkennt und dann exekutiert, finde ich so erstaunlich.
Nö, finde ich ganz normal.
Hätte sie ja mal einen Tag warten können.
Ach so, aber das ist doch total klassisch, dass man aus der Emotion heraus dann quasi irgendwie sowas macht. Ist doch ganz klassisch, da wartet keiner einen Tag. Das hast du auch in allen möglichen Rom-Coms immer, wenn was passiert, dann wird sofort zum Ex-Freund gegangen.
Ich fand das irgendwie schräg. Auf jeden Fall ist sie dann, Franz kommt nach Hause und Franz...
Du warst immer so ein Typ, wenn so emotional krasse Sachen passiert, bist du erstmal nach Hause, hast einen Tag überlegt, nochmal eine Pro-Kontra-Liste gemacht?
Ja.
Und was ist das jetzt? Jedenfalls denkt Franz, dass es seine Haushälterin ist, Karin oder was? Und freut sich so ein bisschen, oh, netter Abend mit Karin, warum nicht? Und dann ist es aber doch Henny und sein enttäuschtes Gesicht.
Es ist sehr lustig, wie Franz nach Hause kommt und diesen Sektkühler vorfindet und sagt so, oh, was ist denn das? Womit habe ich das denn verdient, sagt er.
Ja, das ist tatsächlich sehr witzig. Aber freut sich so total.
Ja, genau.
Und dann die große Enttäuschung, als er sieht, dass es Henny ist.
Und er so,
Henny natürlich auch sofort sauer.
Aber das ist auch so krass. Ja.
Ich denke, Henny, Alter, was ist denn mit dir?
Ich check null, was sie erwartet hat.
Was hast du denn für eine Anspruchshaltung? Ja. Dass er sich jetzt freut, dass du kommst und dass sie auch überhaupt nicht demütig ist, sondern sofort sauer, dass er nicht mega happy ist, dass sie da jetzt steht.
Total, das ist echt der Hammer. Weil
und ganz ehrlich, alles, was Franz jetzt in dieser Szene ab jetzt sagt, sind meiner Meinung nach die ersten normalen Sätze, die jemals in der Lindenstraße gesprochen wurden.
Oh, das hast du schon mal bei irgendeiner Folge bei irgendwas gesagt.
Auf keinen Fall.
Doch.
Ja, nein.
Hast du schon mal irgendwo gesagt? Ja, hast du schon mal. Langsam kriegen wir dich.
Bist du bescheuert. Ihr kriegt mich weder langsam noch schnell noch irgendwann.
Du machst es dir nur selber schwer, Maria.
Ihr macht's mir schwer. Ich habe überhaupt keine Schuld. Ich bin sehr. Ja, ihr, du und die HörerInnen.
Ja. Und die Lindenstraße.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall entsteht ein super weirdes Streitgespräch, weil Franz sagt: Henny, was soll das denn? Und Henny irgendwie so: das hätte ich mir jetzt aber schon etwas freundlichen Empfang vorgestellt. Und Franz irgendwie so: Hä, aber Henny, sorry, du hast mich irgendwie sitzen lassen, bist abgehauen und jetzt hast du einmal ein bisschen Trara mit deinem Lover und dann kommst du direkt zu mir angelaufen, was soll das denn?
Ja.
Und dann Henny sagt so, woher weißt du das? Weil es ist halt so super offensichtlich.
Ja, super. Und dann sagt sie, kommst du, Franz, mir geht's nicht gut. Ja. Und er sagt, ja, dann geh zum Arzt.
Ja. Und sie so, und dann ist sie so super empört. Ja. Okay, und dann stellt sie alles wieder ab und dann geht sie raus und dann, dann dreht sie sich um und dann gibt es einen Reißzoom auf sie. Also ihr Gesicht wird mit einem Reißzoom ganz nah rangeholt und sagt sie, aber die Kinder kannst du dir abschminken. Und das
glaub ist, nicht, dass du eins der Kinder jemals wiedersehen wirst.
Und das ist der Cliffhanger dieser Folge.
Und ehrlich gesagt, wie immer, kein Cliffhanger. Ob Franz die Kinder jemals wiedersehen wird oder Henny sich jetzt den Genick bricht, während sie in ihre Wohnung zurückgeht. Couldn't care less.
Es ist wirklich, es ist kein schlechtes Ende. Ich finde,
und ich habe damit gerechnet, dass Franz so, dass sie dann so sitzen und über ihre Zukunft reden. Aber wie Franz reagiert hat, fand ich perfekt. Ja. Ich fand es richtig gut, dass er sagt, hast du Ärger mit deinem Nosek, brauchst du jetzt nicht zu mir ankommen, was willst du von mir? Wir sind geschiedene Leute, du wolltest Scheidung. Ja. Und wenn es dir nicht gut geht, dann gehst du zum Arzt. Aber ich habe damit nichts mehr zu tun.
Naja, absolut. Ich finde auch Franz, bester Mann in dieser Folge.
Ja, sein enttäuschtes Gesicht auch, als er gesehen hat, dass es Henny ist.
Aber am schönsten war, als er noch dachte, es wäre seine Hauseltern.
Oh, netter Abend. Haben sie nichts Besseres zu tun?
Das war sehr, ein sehr niedlicher Franz-Moment. Folge dann vorbei, großer Cliffhanger. Cliffhanger gar nicht so schlecht, finde ich. Vor allem dieser Zoom hat es für mich gemacht. Selten benutzt das Stilmittel in der Lindenstraße.
Und hört ihr, ist es nicht traurig? Der Zoom hat es für Nils gemacht. Das sind die Dinge, die man sich in der Lindenstraße suchen muss, um gut zu finden. Es war ein ganz toller Zoom. Also wirklich, da hat die Sendung echt rausgestochen an der Zoom-Front.
Ne, ich bin immer, wenn jemand einen Reißzoom macht, da bin ich immer sehr, sofort auch in Filmen oder so. Tarantino macht das ja auch oft. Ich liebe das. Eines meiner großen Lieblingsstilmittel. Die meisten mögen ja zum Beispiel eine Vertigo-Fahrt viel lieber. Das ist so, wenn die Figur gleich groß bleibt, aber der Hintergrund kleiner wird.
Nee, das stimmt nicht. Das ist, wenn du mit der Kamera wegfährst und gleichzeitig aber mit dem Bild ranzoomst.
Ja, ich weiß.
Ja, aber das ist aber ja, so hast du es aber nicht erklärt.
Aber der Effekt ist, dass die Figur, die im Bild steht, gleich groß bleibt, aber der Hintergrund nach hinten weggeht. Das habe ich gerade erklärt. Und das ist sozusagen, wie es aussieht, was du gerade erklärt hast.
Ihr müsst
es
mal
Nils schicken. Was du gerade erklärt hast, wie es gemacht wird.
Ich erzähle euch jetzt mal, dass Nils immer ein bisschen empfindlich wird, wenn ich ihm irgendwas über Filmtechnik oder Filmgeschichte erzählen will.
Aber du hast erklärt, wie es gemacht wird. Ich habe erklärt, wie es aussieht. Das ist halt der eklatante Unterschied.
Oh, der Eklatante.
Das ist halt, wenn ich sagen
würde. Ich glaube, wir haben hier eine eklatante Situation.
Ich raste aus. Das ist, als wenn ich sagen würde, naja, bei digitalen Effekten, da taucht dann plötzlich so ein Drache im Bild auf und du sagen würdest, nee, da wird per Computer ein Drache erstellt und in das Bild gesetzt.
Das halte ich für eine eklatante Behauptung.
Wir haben uns wirklich verdient, dass wir an dieser Stelle nochmal festhalten.
Wer war denn immer deine Lieblingseklatante?
Was?
Wer war deine Lieblingseklatante? Eine, von der du mehr Geld gekriegt hast als von anderen?
Ja. Meine Eklatante hat mir immer mit einer Serviette und Spucke das Eis vom Mund gewischt.
Das war immer eklig, wenn Leute das gemacht haben, ne?
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich fand, es war es ist wieder so eine typische Fäden müssen aufgenommen und zusammengeführt werden Folge. Ich finde, es gab ein paar gute Storys. Ich fand diesen Phil Segers-Konflikt gar nicht so schlecht. Ich fand jetzt auch die letzte Franz- und Henny-Auflösung sehr gut. Ich fand dafür aber zum Beispiel die Beimer-Story super weird mit diesem Herrn Rodriguez am Tisch. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Irgendwas ist da sozusagen vertuscht worden. Irgendein Schauspieler, der nicht kann oder so. Also da schien irgendwie für sowas ein Vehikel
Zeit. Zeit ist da vertuscht worden. Ja.
Und man muss auch sagen, dass die Handy-Geschichte am Anfang auch nicht so gut funktioniert hat. Vor allem mit den Kindern. Das mit den Kindern war völlig unnötig. Und deswegen ist es eine 50-50-Folge für mich.
Für mich ist es wie immer eine 100-Pro-Folge. Und ich glaube, dass man sich überlegt hat, wie das zeitlich hindern könnte mit dieser Portugal-Story, indem man 3 Gläser Oliven auf den Tisch gestellt hat, 2 Zahnbürsten und das mit einem Lineal ausgerechnet ist, aus dem Fenster geworfen und hat gesagt, alles klar, das kriegen wir hin in 3 Wochen. Das ist, glaube ich, die Art, wie da Dinge ausgerechnet werden.
Wow.
Ja, ja, genau so sehe ich es. Ja. Ich empfinde es genau, wie du dieses Wow gerade ausgesprochen hast.
Absolut. Das ist mehr als offensichtlich. Das ist eklatant offensichtlich.
Ja. Eklatant.
Jetzt muss ich an die Claire's denken.
Und ich auch. Hunger. Ich habe auch sofort an die Claire's gedacht. Okay, wow, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass wir, seit wir zusammen sind, ich glaube so zusammengezählt 40 Kilo zugenommen haben. Die gerade
400.
Das stimmt. Die gerade auch versuchen wieder abzunehmen.
Na.
Und deswegen gehen wir jetzt Eclairs essen, weil das ist der einzige Weg, das zu schaffen.
Aber Light Eclairs.
Ja, Eclair Light. Eclair mit einer Cola Light dazu.
Wie immer muss ich die Frage stellen. Mir macht es auch keinen Spaß, Maria, aber es gehört nun mal zu diesem Versuchsaufbau. Nachdem wir die heutige Folge gesehen haben und du ja auch gesagt hast, es ist das erste Mal, dass Franz irgendwie wie ein normaler Mensch gewirkt hat, auch wenn ich der festen, der 100% Überzeugung bin, dass du schon einmal bei einer Folge gesagt hast, dass da jemand wie ein normaler Mensch gehandelt hat, aber sei es drum. Für dich gefühlt war es heute das erste Mal, dass jemand wie ein real existierender Mensch gehandelt hat, und könnte das der Durchbruch sein, auf den alle gewartet haben? Das ist die große Frage. Deswegen muss ich dich an dieser Stelle fragen, bist du nun ein Fan der Lindenstraße, so wie wir?
Da möchte ich kurz ausholen. Ich habe ja ans Leben so geringe Ansprüche, dass
du mit mir zusammen bist.
Oh nein, da habe ich die allerhöchsten. Oh. Und du topfst sie jedes Mal. Ich habe an Serien so geringe Ansprüche, dass mir zwei normale Sätze in 42 Folgen absolut reichen, dass es ab jetzt meine Lieblingsserie ist. Deswegen total richtig geschlussfolgert, ja. Nils, um jetzt diese Frage zu stellen. Ja. Du hast den Raum gelesen,
ja.
Jetzt haben wir sie, hast du gedacht, jetzt hole ich es aus ihr raus, ja. Der eine Satz hat sie jetzt umgehauen, ja. Haut die Emmys raus, ja. Öffnet die Decke, da fallen die alle runter, bam, 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 richtig geil. Schade, dass Herr Rodrigo nicht heute dich bei uns sein kann.
Okay, das heißt also, wir werden diese kleine Reihe jetzt gemeinsam als Fans fortsetzen und uns nächstes Mal darüber freuen, wie aufregend und gut die Lindenstraße ist.
Ich freue mich über die Lindenstraße genauso sehr wie die Leute, die heute am Alexanderplatz sind, über Maskenpflicht.
Wow, das war der aktuelle politische Kommentar von yours truly, Maria Bokelberg.
Die Idioten da alle, ey.
Das stimmt. Aber ja, das heißt, wir werden hier diesen Versuch weiterführen. Ich spüre aber, wir haben heute einen ersten Durchbruch errungen. Das ist ja schon mal, schön. Da werden wir dich jetzt in Zukunft immer dran erinnern, wenn du das nächste Mal sagst, das ist das erste Mal, dass da jemand einen normalen Satz spricht. Dann kommen wir auf die heutige Episode zurück.
Ich erinnere dich auch an ein paar Sachen.
Nee, so rum geht das ja nicht. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse, die euch Maria jetzt sagt.
vimav@poolartists.de.
Wenn ihr zum Beispiel wisst, wo man Hennys tollen Morgenmantel mit den Edding-Autogrammen kriegt oder sowas, dann könnt ihr uns das da gerne hinschreiben. Wenn ihr uns öffentlich etwas mitteilen müsst oder möchtet oder könnt oder wollt oder dürft, dann könnt ihr das tun unter unserem Twitter-Account namens @vimavwarweg.
Weil Vimav schon weg war.
Und dann können wir da irgendwie uns drüber austauschen. Ja, so, das war's für heute. Das war's mit dieser Folge Meine Frau hasst die Lindenstraße. Nächste Woche gibt's hier wieder einen Film zu besprechen. Und bis dahin, passt auf euch auf. Und ich hab euch doch gesagt, ich kann nicht treu sein. Mein Kind nenne ich Tschernobyl. Toshiba, Toshiba, Toshiba. Tschüss.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude.